Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, guten Abend. Kulturgut braucht Schutz. Ein Leitfaden mit möglichen Maßnahmen wurde gerade überarbeitet. In München, da wurde der Lorca-Klassiker Bernarda Albers Haus in einer überarbeiteten Fassung gezeigt. Und in Amsterdam, da kam eine aktuelle Lesart des Ballettklassikers La Bayadère auf die Bühne. Unser erstes Thema beschäftigt sich aber, wie so häufig in den letzten Tagen und Wochen, mit Kulturstaatsminister Weimar. 30.000 Euro wollte die Jury des Hauptstadtkulturfonds an ein Literaturprojekt vergeben, das mit dem Geld wichtige palästinensische Autoren ins Deutsche übersetzen lassen wollte. Eingereicht hatte es die Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Miriam Reiner. Die Jurymitglieder fanden die Idee förderungswürdig, doch aus dem Haus des Kulturstaatsministers gab es Bedenken. Nach einigem Hin und Her hat die Antragstellerin das Projekt zurückgezogen und die Jury des Hauptstadtkulturfonds übt in einem offenen Brief an Wolfram Weimar Kritik. Vor der Sendung habe ich mit einem Mitglied der Jury, mit Matthias Hinke, gesprochen und ihn gefragt: Herr Hinke, es heißt, dass die Jury das Vorgehen des Kulturstaatsministers als Einschüchterungsversuch empfinde. Warum wurden den Mitgliedern Konsequenzen angedroht?
Nein, der Kulturstaatsminister hat mit uns bis dato noch direkt nicht gesprochen, sondern das, was wir wahrnehmen, ist aufgrund der internen Arbeit und dann aber auch, wo Arbeit, die woanders passiert. Und es der Kulturstaatsminister hinterlässt Spuren, auf die wir uns dann natürlich beziehen. Aber nicht nur er. Also er ist nur vielleicht jetzt der Name, der jetzt in den Mund genommen wird. Es gibt aber in der Kulturarbeit und in der Förderungsbranche, sagen wir mal so, aus Mitgeldern des öffentlichen Steuergeldern. Damit wird woanders auch ein bisschen krumm gemacht. Ich erinnere auch an die Senatorin für Kultur in Berlin.
Also das heißt, Sie haben insgesamt das Gefühl, dass sich das Klima verschlechtert hat und die Arbeit von Jurys vielleicht nicht so ernst genommen wird, wie sie sollte?
Ich würde es vielleicht einen Ticken schärfer sagen. Es stellt sich schon ganz genau die Frage, warum leistet sich das Land und die Bundesrepublik Deutschland so eine Fachjury, wenn deren Empfehlung einfach überhaupt ignoriert wird? Es ist einfach sinnlos, wenn man das aus der Seite sieht. Aus der Kultur- und Kunstseite sieht, sind Jurys genau diese Bastion, die das Einmischen der politischen Parteien dann verhindern, weil es eine plurale Stimme dort erzeugt wird.
Bei dem aktuellen Projekt, über das wir jetzt sprechen, das wurde ja nicht gänzlich abgelehnt, sondern erst einmal zurückgestellt, heißt es aus dem Haus des Kulturstaatsministers. Hat das in Ihren Augen dennoch die Arbeit der Jury untergraben? Muss der Kulturstaatsminister das eins zu eins alles übernehmen?
Die Arbeit der Jury wurde meiner Meinung nach untergraben, natürlich, denn wir befanden mit allen Stimmen, die die Jury hat, dafür, dass dieses Projekt gefördert werden sollte. Und wir verstehen nicht, bis dato haben wir keine Begründung, warum das zurückgenommen wurde.
Also das heißt, es gibt keine Erklärung dafür, warum das Projekt zurückgestellt worden ist. Haben Sie denn eine Idee, warum das so sein könnte?
Das ist ja reine Spekulation. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der Kulturstaatsminister sich da nicht einen Vorwurf machen wollte. Er würde mit solchen Förderungen antisemitisch handeln. Also völlig an den Haaren herbeigeführt, weil im Grunde genommen das, was dieses Projekt war, war alles andere als ein antisemitisches, sondern es war ein dringend notwendiges Projekt, wie ich finde und wie die Jury fand, eine Stimme lydischer Kunst aus Palästina ins Deutsche zu übersetzen, weil es ja diese Arbeit eigentlich bisher noch wirklich kaum gibt. Und das war ein wunderbares Projekt, wie wir alle fanden.
Haben Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen darüber diskutiert, wie schwer das die Arbeit macht oder wird das Ihre Arbeit verändern, besser gefragt?
Wir haben uns beraten, alle Stimmen gehört. Und dass wir uns treffen und dass wir uns beraten und uns fragen, was wir machen wollen, wie wir denn angesichts dieser Situation uns vielleicht gemeinsam stellen, das ist ja schon bereits eine seltsame Situation. Davor mussten wir uns ja auch nicht verabreden, um uns abzugleichen und unsere Meinung zu teilen. Das gab es ja nicht. Und ich bin ja schon im dritten Jahr bei der Jury. Das ist das erste Mal.
Weiß man das sicher, ob andere Kulturstaatsminister nicht unter Umständen auch Einfluss genommen haben?
Ich weiß das von dem HKF, dass es seitdem es das HKF gab, die Empfehlungen der Jury immer gefolgt wurden.
Seit es den Hauptstadtkulturfonds gibt, ist den Empfehlungen der Jury immer gefolgt worden, sagen Sie?
Immer, immer.
Es gibt ja bundesweit sehr viele Jurys und im Moment steht ja im Raum, dass Kulturstaatsminister Weimar sich sehr genau anguckt, wie sind diese besetzt, was wird gefördert und so weiter und so fort. Haben Sie versucht, Kontakt aufzunehmen mit den anderen Jurys? Sind Sie vernetzt bundesweit? Kennt man sich untereinander? Oder wie ist da im Moment die Stimmung?
Die Stimmung ist im Moment so, dass man Schulterschluss sucht und auch findet. Ich rede jetzt nicht nur für das HKF. In gewisser Weise ein Schulterschluss, um solche Situationen nicht zu dulden.
Also man sucht einen Schulterschluss und im Zweifel zieht man auch Konsequenzen?
Ah, Sie meinen, ob wir dann rücktreten? Ich glaube, das wäre das falsche Signal, zu treten, weil genau das, was wir behaupten, nämlich, dass die Jurys zentral sind für die demokratischen Garantie, dass die Gelder richtig verteilt werden, fachlich befürwortet werden bzw. untersucht werden oder abgewogen werden und dann eben nicht nur eine Person entscheidet, sondern eine Fachjury. Und ich glaube, jetzt zurückzutreten, würde man sagen, okay, wir geben den Herrn Weimar oder wer auch immer Drahtzieher ist, einfach recht. Sie machen sowieso, was sie wollen. Was kümmert uns das? Ganz im Gegenteil. Also ganz im Gegenteil. Wir versuchen mit unserer Arbeit, die Rechte der Kunst zu wahren und das Einmischen der Politik in diese Arbeit zu verhindern.
Matthias Rinke, Jurymitglied des Hauptstadtkulturfonds zur aktuellen Debatte um Einflussnahme durch den Kulturstaatsminister. Misogynie, frauenverachtendes Verhalten ist kein Phänomen der Neuzeit, sondern durchzieht die Geschichte als hässlicher roter Faden. Wie Männer Frauen dominieren, ohne tatsächlich Macht auszuüben, zeigt der Theaterklassiker Bernarda Albers Haus. Eine Witwe hält ihre Töchter aus Trauer um ihren Mann in häuslicher Gefangenschaft. Allerdings ist auch sie nur ein Produkt der Zeit, denn das Stück ist 1936, zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs und der aufziehenden Franco-Diktatur, entstanden. Rike Süßkopf hat es nun am Cuvier-Theater in München inszeniert und Christoph Leibold hat für uns die Premiere besucht.
Ein Chor von Klageweibern, schwarz gewandet, verschleiert und gefangen in der Endlosschleife eines Lamentogesangs, ganz so wie die fünf erwachsenen Töchter der Witwe Bernarda Alba, in den Fängen der verordneten Trauer und der Enge des Familienzuhauses.
8 Jahre, das ist die Trauerzeit. Und so lange kommt mir nicht einmal der Wind von der Straße ins Haus. Wie hinter vermauerten Fenstern und Türen werden wir leben.
Auch die Töchter tragen schwarze Kleidung und Hauben, dazu weiße, hochgeschlossene Blusen, die sie zu klosterschwesterstrengen Erscheinungen machen. Die knöcheltiefen Röcke, in die Kostümbildnerin Sabrina Bosshardt sie gesteckt hat, sind so eng, dass die jungen Frauen kaum einen Fuß vor den anderen setzen können. Die Gürtel umfassen nicht nur die Taille, sondern den Brustkorb samt Oberarmen. Die fabelhafte Bühne von Marlene Lockemann ist eingefasst von einem schwarzen Passepartout, das den Blick in den gleißend hellen Raum dahinter auf die Dimensionen einer Kinoleinwand formatiert. Ein Fließband befördert in Zeitlupentempo Figuren und Requisiten herein. So entsteht ein sogartiges Kontinuum von Szenen, die wie durch Filmblenden ineinander übergehen. Der Sarg von Bernardas Mann fährt herein, später ein Esstisch oder einfach nur weiße Quader, auf denen Bernardas Töchter in gekrümmter Körperhaltung kauern, die Augen schreckgeweitet, die Gesichter angewidert oder schmerzverzerrt. In den Händen halten sie oft schwarze Fächer, die sie im trägen Takt eines Metronoms mechanisch hin und her flappen lassen. Die düsteren Soundscapes von Musiker Kostja Rapoport verschärfen die Atmosphäre der Beklemmung. Rike Süßkopf hat den Text stark gekürzt und die Szenen zu expressiven Bildern kondensiert. Obwohl Kostüme und Kulisse Lorcas 1930er Jahre Spanien zitieren, gewinnt die Inszenierung in der Verdichtung und Stilisierung etwas Zeitloses. So bietet sich der Stoff auch als Projektionsfläche für die Gegenwart an. Das eigentlich überwunden geglaubte, reaktionär-rigide Frauenbild, das Lorcas Stück verhandelt, ist ja längst in den rückwärtsgewandten Gesellschaftsfantasien der populistischen und extremen politischen Rechten wiedergekehrt.
Sprich, wenn er mit dir spricht. Schau ihn an, wenn er dich anschaut. So bekommst du keinen Ärger.
Vordergründig zwängt auch Rike Süßkoffs strenger Formwille die Schauspielerinnen in ein enges Korsett. Die uniforme Kleidung, dazu die schockstarre Körpersprache, die die Regisseurin ihren Darstellerinnen verordnet hat, scheinen wenig individuellen Freiraum zu lassen. Doch gerade die radikale Beschränkung der Mittel macht jede bewusst gesetzte Abweichung davon umso deutlicher sichtbar und eröffnet eben doch enorme Gestaltungsmöglichkeiten. Die weiß nicht nur Süßkoffs ausdrucksstarkes Ensemble zu nutzen, sondern auch die Regisseurin selbst. Ein knallroter Fächer zum Beispiel, der plötzlich unter all den Rabenschwarzen auftaucht, wird hier zum starken Symbol leidenschaftlichen Aufbegehrens, das blutig unterdrückt wird.
Wenn die Mutter das sieht, reißt sie dir die Haare aus.
Nimm dich zusammen, Adela. Glotz mich nicht so an.
So ein hübscher Fächer.
Ja, und er steht mir so gut.
Du kannst ihn ja schwarz färben.
Schauspielerisch führt die Reduktion auf wenige, dafür kräftige Zeichen mitunter sogar zu bizarrer Überzeichnung. Das Grauen trägt hier auch groteske Züge. Ein Grund mehr, der für Rike Süßkoffs Inszenierung einnimmt.
Christoph Leibold über Rike Süßkoffs Inszenierung des Lorca-Klassikers Bernarda Albers Haus am Münchner Cuvilliés-Theater. Noch sehr viel weiter in der Zeit zurück geht Marius Petipas Ballett La Bayadère. 1877 in St. Petersburg uraufgeführt, spielt die Geschichte allerdings in Indien und erzählt vom unglücklichen Helden Solor, der unsterblich in die Tempeltänzerin Nikia verliebt ist. Die ursprüngliche Version von Petipa war stark von kolonialen Ideen geprägt. So wurden die indischen Protagonisten von weißen westlichen Tänzern verkörpert. Das niederländische Nationalballett wollte diese Bilder keinesfalls aufnehmen, eine zeitgemäße Fassung auf die Bühne bringen. Und ob dies gelungen ist, das weiß unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Sie war nämlich bei der Premiere in Amsterdam dabei. Wiebke, eine weitere Rekonstruktion des Originals La Bayadère ist das Ganze ja nicht. Es ist ja eher eine inszenierte Kritik am Kolonialismus des Originals. Was ist denn anders an dieser neuen Version in Amsterdam?
Ja, ich bin ganz überrascht gewesen von dieser Konzeption, denn bisher war es ja so, dass an der Choreografie Änderungen vorgenommen wurden. Und das ist hier nicht der Fall. Es handelt sich um die Choreografie von Marius Petipas, soweit sie überliefert ist, und Rachel Beaujean, stellvertretende Ballettdirektorin in Amsterdam, hat eben das auf die Bühne gebracht, einstudiert und an den Stellen, wo etwas fehlt, es ergänzt, zusätzliche Choreografie. Was sie geändert haben, das ist so interessant, ist, dass sie in einem Direktionsteam gearbeitet haben, nämlich Rachel Beaujean, dann Ted Branson, der Direktor des Niederländischen Nationalballetts, und zwei von den beiden mit einbezogene indische Tanzhistorikerinnen, Choreografinnen, Tänzerinnen, Dr. Priya Srinivasan und Kalpana Raghuraman. Und die sind hier beteiligt. Die sind beide interessanterweise tamilischer Herkunft, konnten sich sehr gut verständigen über ihre Forschungsergebnisse und haben Dinge herausgefunden über die Kolonialmacht Holland, die ganz früh dort im Südindischen tätig war, Soldaten dort stationiert hatte, Kaufleute, Seeleute und tragen jetzt in diesem Konzept einfach diesen kolonialen Hintergrund als Ursache des Konflikts auf die Bühne. Und das ist so interessant, nämlich ist eben diese Gouverneurstochter Alida ist die Rivalin von Nikia, die dann den Solor auch tatsächlich heiratet. Und sie ist eben nicht wie im Original Gamsati, die Tochter des Raja, sondern sie heißt hier Alida Hartzink und ist die Tochter des holländischen Gouverneurs.
Das klingt fast ein bisschen kompliziert. Also die Akteure, die bekommen eine neue Identität. Ist das denn tatsächlich authentisch? Also basiert das auf historischer Forschung?
Ja, in der Tat. Man hat sogar holländische Gräber gefunden. Man kann nachweisen, welche Familien dort Akteure des Kolonialismus waren. Außerdem konnte man einbeziehen in diese Aufführung, das macht das Ganze noch interessanter, dass es in Europa des 19. Jahrhunderts indische Tänzerinnengruppen gab, die dort aufgetreten sind mit ihren historischen Tänzen. Und dass der Kolonialismus dann in Indien diese Strukturen der Bayaderen, so hieß das Ballett ja ursprünglich, so heißt es hier auch noch, aber dieser Titel wird eben auch in Frage gestellt als Begriff. Und man weiß, dass der Kolonialismus diese Tempeltänzerinnen entwürdigt hat, ihnen den Status gestohlen hat, sie sozusagen herabgesetzt hat und ihnen auch ihr eigentlich gutes Leben genommen hat, das sie als eigenständige Künstlerinnen hatten. Und das kommt hier auf die Bühne. Das ist das Tolle an dieser Inszenierung.
Ist das ein bisschen vergleichbar fast zur bildenden Kunst? Also da gibt man Kulturgüter gerade massiv zurück. Ist das hier ein bisschen ähnlich bei diesem Ballett oder geht das zu weit?
Nein, ich würde fast sagen, dass das dahinter steht als Gedanke. Und das macht dieses Vorhaben auch so intellektuell redlich, möchte ich sagen. Nämlich hier wird ein Blick zurück auf das europäische, westeuropäische Publikum gesendet in Gestalt zusätzlicher Filmaufnahmen, wo man so wunderschöne Tänzerinnen Augen so auch geschminkt mit dem Punkt zwischen den Augen sieht und die gucken uns an. Und die sagen sozusagen, ihr habt den westlichen Blick auf uns geworfen. Jetzt schauen wir zurück und wir schauen auf eure Verbrechen und das, was ihr hier kulturell zerstört habt.
Mit einem Satz, Wibke, eine Empfehlung, ja, wenn ich es richtig verstehe.
Eine absolute Empfehlung, auch in der schönen Choreografie. Wahnsinnig gut getanzt vom niederländischen Nationalballett. Anna Zigankova ist eine rührende Nikia. Auch andere Hauptrollen und das Ensemble möchte man wirklich über den grünen Klee loben. Fantastisch.
Wunderbar. Wibke Hüster über La Bayadea, Petit Pas Tanzklassiker in einer aktuellen Version in Amsterdam zu sehen. Vielen Dank. Der Schutz von Kulturgut, der wird immer wichtiger. Auf der Welt herrschen an vielen Orten Kriege und Krisen, Kirchen, Theater und Museen werden zerstört. Seit mehr als 15 Jahren gibt es daher einen Sicherheitsleitfaden Kulturgut, kurz SILK. Nun ist das Kapitel Gewalttaten überarbeitet worden und darüber konnte ich sprechen mit Alexander Gatsche. Er ist Sonderbeauftragter für militärischen Kulturgutschutz der Deutschen Gesellschaft für Kulturgutschutz und ich habe ihn gefragt, warum die Überarbeitung des Leitfadens nötig war und was diese bewirken kann und soll.
Der Sicherheitsleitfaden Kulturgut, also SILK, ist vor allem dafür da, dass die Einrichtungen sich erstmal darüber Gedanken machen und auch in die richtigen Wege geleitet werden, wie sie sich überhaupt Gedanken machen können. Wer sind Kooperations- und Ansprechpartner im Fall eines bewaffneten Konfliktes? Wer ist für welche Stufen zuständig, vor allem auch was die Evakuierung von Einrichtungen angeht, im Sinne des Bombenfundes? Etwas, was gerne vergessen wird, ist natürlich der bewaffnete Konflikt, siehe Ukraine, führt unweigerlich dazu, im Gegensatz zu, ich sag mal, klassischen Notfallsituationen, dass nicht bestimmte Einrichtungen betroffen sind, wie bei einem Brand oder bei einem Hochwasser nur am Fluss, sondern tatsächlich auf einmal alle mit einmal betroffen sind. Und hier entsprechende Abstimmungslagen auch zu schaffen, Stabsarbeit zu etablieren, das ist sicherlich Thema, den sich jetzt auch die Kultureinrichtungen stellen sollten. Und über den Sicherheitsleitfaden Kulturgut ist es den Einrichtungen das erste Mal möglich, sachlich qualifiziert Selbsteinschätzung durchzuziehen, um hier weitere Schritte einzuleiten.
Wie stelle ich mir das einfach praktisch vor? Ich habe diesen Leitfaden, ich gucke auf die Liste, was muss ich tun im Falle eines Hybriden Angriffs im Falle auch sonstiger kriegerischer Auseinandersetzungen und mit wem übe ich, spiele ich das durch? Mit meinem Personal, mit der Feuerwehr vor Ort oder wie geht das?
Also zuallererst ist jede Einrichtung angehalten, mit dem eigenen Personal Gespräche zu führen. Wie ist die eigene Situation? Gibt es zum Beispiel Reservisten, also Bundeswehrreservisten in den eigenen Einrichtungen, die gegebenenfalls wegfallen würden, falls es doch zu einem Einzug von Personal kommen sollte? Was ist mit dem Thema der Resilienz? Also wie ist die Einrichtung grundsätzlich aufgestellt? Und im nächsten Schritt, und das ist aber das gleiche Schema wie bei jeder anderen Notfallvorsorge auch, geht es mit den entsprechenden Einrichtungen oder Kooperationspartnern zu sprechen. Also eben die Bundeswehr über die Landeskommandos, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die Feuerwehren und die Polizei, da eben auch auf diese Bedrohungen aufmerksam zu machen und sich vor allem auch als Kultureinrichtung relevant zu machen. Weil das ist leider etwas, was gerne vergessen wird, auch wenn im Hinblick auf Bergungsorte heißt es natürlich, wenn ich jetzt ein Museum in einer Stadt habe, dann schütze ich doch lieber in den Gewölbekellern die Bevölkerung der Stadt. Das ist völlig richtig. Aber genau deswegen ist es notwendig, die Pläne so aufzustellen, dass Kulturgut gegebenenfalls vorsorglich, vor allem auch außerhalb von Städten, in Sicherheit gebracht werden kann und hier die strukturierten Abläufe tatsächlich einmal durchzugehen. Und sicherlich, also abgesehen von den staatlichen Einrichtungen, zählt dann auch sowas wie die Notfallverbünde, Museumsverbünde auch, die sich untereinander kurzschließen und Erfahrungen austauschen oder eben auch Vereine, Deutsche Gesellschaft für Kulturgutschutz, Blue Shield Deutschland. All diese Einrichtungen sind tatsächlich auch beratend und unterstützend tätig, um im Ernstfall natürlich die Einrichtungen so weit zu ertüchtigen, dass sie von sich selbst aus in der Lage sind, diese Prozesse auch umzusetzen.
Haben Sie das Gefühl, die Kultureinrichtungen in Deutschland nehmen das Thema ernst?
Sagen wir mal so, die Überarbeitung des Sicherheitsleitfaden Kulturgutskapitel Gewalttaten wäre wohl nicht ohne den Angriff Russlands auf die Ukraine so möglich gewesen. Die Einrichtungen sehen jetzt auch den Bedarf, machen sich darüber Gedanken, koordinieren sich auch untereinander. Aber was leider nicht existiert ist eben, oder was seit dem Kalten Krieg vielleicht auch nicht mehr existiert, sind tatsächlich Vorkehrungen und auch Stabsorganisationen, wo Kultureinrichtungen integriert sind. Und wir müssen heute den Kultureinrichtungen vor allem also bewusst machen, dass sie sich selber relevant machen müssen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, war Kulturgut schon mal wichtiger in Zeiten des Kalten Krieges und da sollten wir wieder hinkommen.
Nicht nur in Zeiten des Kalten Krieges. Deutschland selber ist natürlich durch die umfangreiche Friedenspolitik, die vor allem im Zentrum Europas lange Zeit auch die Prämisse war, reduziert worden, was dieses Bewusstsein angeht. Ich kann nur ein Beispiel dazu. Früher war regelmäßig also die Kulturgutsymbole dieses blaue Schild, was kein Denkmalsymbol ist, sondern was ein völkerrechtliches Äquivalent zum Roten Kreuz darstellt aus der Haager Konvention, auf jede Einsatzkarte bei der Bundeswehr eingetragen. Wo sind Kulturgüter? Wie sind diese priorisiert und alles? Das ist zumindest meistens in der lange Zeit nicht mehr umgesetzt worden, aber es wird wieder überdacht, es wird wieder integriert und wir sind auf einem guten Weg. Die Frage ist aber, sind wir rechtzeitig so weit, dass wir gegebenenfalls für den Ernstfall tatsächlich bereit sind oder nicht?
Und sind wir?
Nein.
Alexander Gatsche, Sonderbeauftragter für militärischen Kulturgutschutz über den überarbeiteten Leitfaden SILK. Und es fehlen die Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Nachdem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer 3 Buchläden von der für den Buchhandlungspreis nominierten Buchläden gestrichen hatte, fand der Deutsche Kulturrat heute nochmal deutliche Worte. Im kulturpolitischen Wochenreport, den der Kulturrat allwöchentlich veröffentlicht, verglich dessen Geschäftsführer Olaf Zimmermann die Praxis Weimars in der Angelegenheit mit dem Vorgehen gegen mutmaßliche Verfassungsfeinde in der frühen Bundesrepublik. Die Anwendung des sogenannten Haber-Verfahrens sei in Wirklichkeit nichts anderes als ein Radikalerlass mit anderem Namen, so Zimmermann. Das Verfahren sieht eine Überprüfung von Empfängern staatlicher Förderung durch den Verfassungsschutz vor. Nur richte sich das Vorgehen bei Weimar nicht gegen Personen im öffentlichen Dienst, sondern gegen Organisationen. Das mache die Sache noch schlimmer, da der Kulturbereich vor solchen Übergriffen des Staates eigentlich geschützt werde. Gegen die geplante Verlagerung der Bonner Oper gibt es harte Kritik. In einer umfangreichen Stellungnahme appelliert der Deutsche Werkbund nun, den Bau aus den 1950er Jahren nicht abreißen zu lassen. Laut Werkbund präferiert die Stadt Bonn neben weiteren Optionen die Variante, die Oper komplett abzureißen, um eine neue Spielstätte an anderer Stelle entstehen zu lassen. Wie der WDR berichtete, erachtet der Bonner Oberbürgermeister Guido Deus den Neubau als Zitat Jahrhundertidee und großen Wurf. Der Werkbund indes spricht von einer regelrechten Zerstörung eines Gesamtkunstwerks. Cordula Fink ist freie Dramaturgin und Mitglied des Deutschen Werkbunds in NRW. Sie sagte gegenüber dem Deutschlandfunk:
Das Bonner Opernhaus ist ein gebautes Symbol für die Sehnsucht nach gesellschaftlichem Zusammenhalt und die Wichtigkeit der Künste, die immer, und das ist auch besonders wichtig, denke ich, auch anregen, über den Zustand unserer Gesellschaft nachzudenken. Das ist heute wichtiger denn je.
Die Bonner Oper war zwischen 1959 und 1965 nach einem Wettbewerb am Rheinufer errichtet und in späteren Jahren saniert und erweitert worden. Auch die Bonner Beethovenhalle sollte vor mehr als 2 Jahrzehnten einem Neubau weichen. Nach einer umfangreichen Sanierung ist die Halle vor wenigen Monaten wieder eröffnet worden. Deren Erhalt wird seitdem als echter großer Wurf bezeichnet.
Ja, und das waren dann auch schon die Kulturmeldungen von und mit Antje Eilroggen. Vielen Dank dafür. Es folgen die Informationen am Abend. Themen dort: Der Bundestag beschließt die Reform privater Altersvorsorge und die SPD vor Krisentreffen. Kultur heute verabschiedet sich, beziehungsweise ich, Susanne Lurwig, am Mikrofon. Schönen Abend noch.